Podcast Nummer 14 führt uns zur letzten Rose. Die letzte Rose heute gehört der Christine Grimm. Schön, dass du bei uns bist. Christine ist eine Freundin aus dem Vorsprung at Work Netzwerk, hat ihre Corporate-Karriere bei der Freudenberg gemacht und dann irgendwann gesagt, ach, schön hier, aber vielleicht ist es in der Selbstständigkeit als Unternehmerin doch schöner. Und hat DX Frontier gegründet und kümmert sich jetzt tatsächlich um die Beschleunigung, um Effizienz und Effektivitätsgewinne in der Digitalisierung von Unternehmen als Unternehmerin und hat sich in diesem ganzen Prozess von der Corporate Leadership Dame hin zur Unternehmerin mit Sicherheit auch persönlich transformiert. Und heute möchten wir über beide Themen sprechen, die Corporate Transformation und die persönliche Transformation. Ich freue mich, dass du da bist, Christine.
Danke, Christian. Hallo.
Und wir schauen mal, was unser Check-in-Butler uns heute gibt. Die Frage an dich lautet, welche Erkenntnis hat dich in den letzten Wochen beschäftigt? Wow, welche Erkenntnis hat dich in den letzten Wochen beschäftigt?
In den letzten
Wochen? Ja, wir sind zeitlich limitiert in den letzten Wochen.
Gut, Geschwindigkeit, die Zeit läuft nicht schneller. Oder wie soll ich sagen, Geschwindigkeit ist immer noch mein Thema. Wir sind ja momentan in der Startup-Phase.
Ja.
Und natürlich, ganz viele Dinge müssen erledigt werden. Ganz viele, technologische Themen müssen zu Ende geführt werden. Und nichts geht natürlich schnell genug. Also man bräuchte 5 Hände, 4 Tage, 5 mal 24 Stunden am Tag. Und das hat sich nicht geändert. Also trotz meiner Zeit jetzt in meiner neuen Rolle als Unternehmerin oder ganz im Gegenteil, es hat sich nicht geändert, es ist eigentlich noch viel schlimmer geworden,
ja.
Bin ich noch genauso ungeduldig und scharre mit den Hufen und trotz immer noch geht mir nichts schnell genug. Und ich glaube, das ist ein Bewusstsein, das wird mich mein ganzes Leben lang begleiten und irgendwann muss ich einfach mich mal damit auseinandersetzen, dass es halt so ist. Ich glaube, das ist mein Thema. War schon immer mein
Vielleicht Problem. Ist es ja so ein bisschen Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Solange das nicht in totalen Stress und letzten Endes Selbstausbeutung mündet, ist es ja alles ganz okay. Ja, ich überlege, was meine Erkenntnis aus den letzten Wochen ist. Und die letzten Wochen sind bei mir deutlich geprägt durch Matti, meinen Sohn, der heute vor 2 Monaten auf die Welt gekommen ist und jetzt 8 Wochen schon für viel Arbeit und auch für viel Erkenntnis tatsächlich gesorgt hat. Wenn ich immer glaube, mir gehen die Dinge nicht schnell genug oder nicht effizient, effektiv genug, dann muss ich nur dieses Baby angucken, dass sich diese Fragen garantiert nicht stellt, sodass ich wieder über mich selbst nachdenken kann und sage, okay, die 50 plus Jahre, die du hier mittlerweile rumturnst, die haben dich wahrscheinlich auch zu diesem Monster gemacht, das glaubt, dass alles immer schneller und besser und größer und höher sein muss und entspann dich doch mal. Und tatsächlich ist dieses entspann dich doch mal in Zeiten, in denen, behaupte das jetzt mal, keiner irgendwas im Griff hat, die Formel für Glück und für Ausgeglichenheit, für Zufriedenheit und auch für Selbstliebe, die man dann eben auch anderen schenken kann. Also zumindest die Erkenntnis, Kinder sind da tatsächlich sehr hilfreich und gute Reminder.
Das ist richtig. Und auf einen Hund. Ich habe einen Hund.
Ja.
Oder wir haben einen Hund. Der lebt ja im absoluten Jetzt. Und ja. Der ist natürlich, der erdet mich auch total. Also das ist super. Mein Sohn erdet mich auch. Gut, wie sehr einem ein Teenager auch erden kann, mit allen Höhen und Tiefen, natürlich, aber dennoch. Aber ich muss sagen, weißt du, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe früher immer gedacht, irgendwie, ich weiß es nicht, ich bin so ein Mensch, der irgendwie immer dreht und immer weiterdenkt und mehr will und schnell vorandenkt und habe immer irgendwie so ein bisschen gedacht, das ist vielleicht schlecht, ja, oder vielleicht stimmt irgendwas nicht oder vielleicht überfordere ich die Menschen damit. Tue ich auch, by the way, habe ich auch ganz viel bestimmt getan. Aber ich bin so ein Mensch, der immer auch so an die Balance glaubt, ja. Also irgendwie vielleicht eine Sache ist vielleicht in einem Hinblick schlecht oder einem Blickwinkel schlecht, aber hat dann auch wieder seine gute Seiten und das muss ich immer so in Balance halten. Und ich fand es total spannend. Ich habe gestern oder vorgestern im Handelsblatt einen coolen Artikel gelesen, das war ein Interview mit dem CEO von Knorr Bremse. Und er hat gesagt, wir sind hier in Deutschland so ein Land der Konformisten. Ja? Und er hat in seiner Karriere immer so ein bisschen das Thema, dass er halt zu polarisiert hat und zu disruptiv war. Und ich fand das so wahnsinnig spannend, weil ich habe mich so erkannt gefühlt, weil ich jahrelang immer, weißt du, wenn du natürlich in so einer Corporate-Umwelt arbeitest oder auch so, bis man sich selbst so ein bisschen gefunden hat, hat man immer das Gefühl, man muss so in eine Blaupause eines Typus Menschen reinpassen. Ja? Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mit mir so den Frieden gefunden habe und gesagt habe, hey, mit allem, was da dazu gehört, mit allen Ups, mit allen Downs, mit einem Guten, mit einem Schlechten, ist das eigentlich genau cool, weil A hat es mich dahin gebracht, wo ich bin, und B komme ich mit mir eigentlich ganz gut klar.
Super.
Auch mit meinen, also ich diskutiere auch viel mit mir selbst, by the way, aber am Ende des Tages finde ich, das ist eine echt coole Sache, und da bin ich jetzt, wo ich jetzt
Sehr
bin.
gut.
Ne?
Selbstvertrauen hat den Selbstzweifel als kleinen Bruder, kleine Schwester. Und du kannst kein gesundes Selbstvertrauen ausbilden ohne auch gesunden Selbstzweifel.
Absolut,
Und
absolut, ja.
wenn jemand ein Problem mit dir hat, dann ist es dessen Problem und nicht dein Problem. Und ich bin ja da auch durch letztlich eine persönliche Katharsis durchgegangen. Und der Zen-Lehrer, der mich da begleitet hatte, in einem Kurs von diversen, die ich gemacht hatte, der hatte als Karma-Typ für mich das Karma der Enttäuschung festgemacht. Also er hat gesagt, du bist jemand, der durchs Leben läuft und Menschen permanent enttäuscht. Und da habe ich erst so gedacht, so, das ist ja irgendwie total scheiße. Irgendwie will ich ja nicht. Es strebt mir ja nicht an, irgendwie Menschen zu enttäuschen. Und er hat gesagt, das ist das größte Geschenk, das du Menschen machen kannst, weil du für sie das Ende der Täuschung einleitest. Also die Selbsttäuschung der Menschen, die endet dann teilweise in dir. Und dafür wirst du keine Popularitäts-Awards ernten, sondern die Menschen werden dich teilweise ablehnen. Und dir wahrscheinlich aber am Ende des Lebens dafür dankbar sein, dass es dich gegeben hat, weil du ihnen einen Spiegel vorgehalten hast, der vielleicht nicht angenehm, aber heilsam gewesen ist. Und das hat
Absolut.
mich ein bisschen wieder in den Frieden geführt und mir auch eine ganz andere, ein anderes Verständnis vom Begriff der Enttäuschung gegeben. Und tatsächlich, wenn ich jetzt enttäuscht bin von Dingen, dann nehme ich es immer eher als Entnaivisierung. Und wenn mich ein Mensch enttäuscht, ist es fast unmöglich, weil ich eigentlich keine Erwartungen mehr habe. Also, wer Erwartungen hat, kann lange warten. Und mich einfach genau so durchs Leben navigiere, wie ich das Gefühl habe, dass ich gut leben kann. Und wir hatten es eben schon vom Thema Selbstliebe. Das ist für mich ganz elementar. Ja, nur wenn ich mich selbst gut leiden kann, kann ich auch andere gut leiden. Ansonsten projiziere ich meinen ganzen Scheiß nach außen
Ja.
und mache dich eventuell für irgendwas verantwortlich, womit du nichts zu tun hast, wenn es in mir ist. So,
Das.
und dieser Prozess, der hat lange gedauert. Und da bin ich aber jetzt an dem Punkt, an dem ich mit mir insgesamt ganz zufrieden bin. Und also tatsächlich in meiner Corporate-Karriere damals, da war erstens überhaupt kein Platz für solche Gedanken. Zweitens in mir, also nirgendwo die innere Reife oder auch den Mut, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich bin einfach nur Gott froh, dass ich aus diesem Nihilismus irgendwie ausgebrochen bin und mich in der Art und Weise gefunden habe, wie ich es jetzt habe. Und tatsächlich bin ich irgendwie jetzt so ziemlich anderer als damals. Aber wahrscheinlich wird dir das ähnlich gehen. Ich
Ja.
weiß ja nicht, mit welchen Themen du dann damals gehadert hast.
Ja, also wie gesagt, ich war jetzt 10 Jahre im Corporate-Umfeld, und das war schon, also ich muss sagen, das war eine großartige Zeit, ja, weil ich sage mal großartig deshalb, weil alle Erfahrungen, die man gemacht hat, die waren unglaublich wertvoll. Ja, also mein Rucksack ist echt prall gefüllt gewesen nach dieser Zeit, aber für mich gibt es jetzt keinen. Ich weiß, ich bin kein Mensch, der sagt, boah, Dinge waren schlecht oder negativ, und ich hader damit. Für mich sind es Erfahrungen, die ich mitnehme, Learnings, extreme Learnings auch für mich, über mich insbesondere auch, über die Art und Weise, wie menschliche Systeme funktionieren oder eben nicht funktionieren. So typischerweise, dass man einfach Menschen oftmals ausblendet, ne? In so großen Organisationen, man funktioniert, man hat quasi seine Prozesse und die Matrix und die Menschlichkeit fällt da manchmal so ein bisschen hinten runter. Nichtsdestotrotz bin ich ein Mensch, der diesen Faktor immer mit reingebracht hat, weil ich bin so, ja, für mich ist der Mensch einfach der Mittelpunkt von allem, ja, und wir können im Technologiebereich, aus dem ich komme und in dem ich arbeite, ist die Technologie ist eigentlich nur, sage ich mal, so ein Enabler, ja, aber der Mensch ist da der Technologie magisch macht oder eben wertschöpfende Technologie oder Ergebnisse aus der Technologie nutzt. Und da muss man natürlich den Menschen mit all seinen Facetten irgendwo mitnehmen. Und das ist eine Erkenntnis, die ist nicht so einfach, ja, weil, also A, muss man, ich muss relativ, für mich, ich musste relativ klar sein, dass ich so bin, wie ich bin und so sein möchte, wie ich bin, selbst in so einer Umgebung. Und man muss auch den Mut haben, dann Grenzen zu überschreiten und aber trotzdem vielleicht mal für sich eine Entscheidung zu treffen und sagen, ich möchte eigentlich jetzt noch mal was anderes machen. Und
Was kommt dir denn in deinem beruflichen Umfeld entgegen, wenn du das vertrittst? Also mit anderen Worten, wenn du den Menschen diesbezüglich hochhältst und sagst, bei aller Technologie ist letzten Endes die Technologie, sie ist Diener für das, was dem Menschen irgendwie Wert schafft. Und bist du dann die Predigerin oder die Esoterikerin oder was kommt dir da? Also ganz praktisch, ja, auch im SAP-Umfeld ist es ja alles sehr kognitiv.
Ja.
Ja, und das hat ja wenig mit dem ganzheitlichen Spektrum zu tun, das wir hier gerade ausleuchten?
Also ich habe vor meiner letzten, meiner Zeit, als ich in der Schweiz gelebt habe, bevor ich 10 Jahre bei, ich sage jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie wir das dann verarbeiten, bei Freudenberg gearbeitet habe, war ich in der Schweiz und da habe ich mich auch ganz intensiv parallel zu meiner damaligen Selbstständigkeit schon und auch eben zu dem Prozess und Organisationsberatung und Transformation mit dem Thema Coaching, mit dem Thema Mensch beschäftigt, ja, also auch was Menschen ausmacht, was Systeme ausmacht. Und ich finde so dieses Verständnis, dass hinter allem, also wenn wir jetzt auf so eine Organisation schauen, wir nehmen mal sowas Banales wie ein SAP-Projekt. Entschuldigung an alle, die SAP-Projekte nicht banal finden, aber sowas Banales wie ein SAP-Projekt.
Aber bezüglich SAP-Projekte sind sich auch alle einig. Und keiner mag sie, aber alle brauchen sie.
Da können wir ja nochmal drüber sprechen. Ja. Aber es gibt dann im Prinzip ein Prozessgerüst, was du vielleicht im besten Fall als zukünftiges neues Prozessmodell auf die Organisation drauflegst. Das ist einfach erstmal ein sehr formalistischer Prozess und dann gibt es die Menschen. Ja? Mhm. Und wenn die Menschen nicht wären, ja, wenn alles KI wäre, dann wäre es vielleicht ganz logisch, weil es ist alles ganz einfach und es ist alles ganz rational. Jetzt kommt der Mensch und sagt, ich will das nicht, das passt nicht, ich habe das schon immer anders gemacht. Und oftmals ist es so, wenn man dann einfach sich mit den Menschen beschäftigt, ist es ganz oft die Angst davor nicht mehr relevant zu sein. Ja? Mhm. Ich weiß was du nicht weißt, deshalb war ich in der Vergangenheit vielleicht sicher in meinem Job. Ja? Ich hab mich geschätzt gefühlt, wir sind eine sehr, sagen wir mal, wissensbasierte Organisation. Ja? Das Wissen basiert meistens aus der Vergangenheit. So, jetzt kommt jemand und sagt, pack du jetzt mal deinen Wissensrucksack aus und mach dich im Prinzip mal nackt. Mhm. Ja. Und jetzt musst du neu lernen. Du musst nicht nur neu lernen, du musst auch vielleicht entlernen. Und das ist super schwierig. Und der Mensch kommt an seine Grenzen und sagt, boah, da ist jemand, der will was von mir. Ich bin total unsicher, aber ich bin jetzt hier in einem Unternehmenskontext. Ich kann doch nicht unsicher sein. Wenn ich unsicher bin, bin ich schwach.
Ja.
Und dann bin ich menschlich. Und eigentlich habe ich doch eine Rolle in der Organisation. Und das ist, finde ich, oftmals die größte Herausforderung, das zu erkennen, das anzunehmen. Aber das auch als Teil, sage ich mal, dieses technologischen, funktionalen Prozessmodells auch anzuerkennen. Ja? Und ohne diesen Blick wird das nicht funktionieren. Und daran scheitern ganz viele Unternehmen. Ich meine, was muss ich dir sagen? Ne? Ihr beschäftigt euch ja quasi mit der menschlichen Seite.
Ein bisschen unser täglich Brot. Und natürlich, die ganzen ERP-Systeme sind für uns so ein bisschen wundersam, dass Unternehmen also tatsächlich vollständig so drauf setzen, künftig irgendwie das so zum Run-Standard als solches im Unternehmen zu machen, weil es tatsächlich teilweise Zusammenarbeit wirklich kappt. Also wir haben einen Kunden, mit dem wir lange Jahre zusammengearbeitet haben, bei denen völlig klar war, dass letzten Endes die Wertschöpfungsstruktur komplett anders aussieht als die formale Struktur, weil die hatten einfach in ihrer Legacy als Mittelständler und ultra innovativer Mittelständler einfach etwas ausgeprägt, was formal nicht abbildbar war. Ja? Da wusste einfach jeder, wen er anrufen muss, damit die Dinge irgendwie funktionieren. Und formal gab es halt irgendetwas. Mhm. Und da, die haben dann auch SAP eingeführt und es war, als wenn du tatsächlich einem lebenden Organismus irgendwie so eine Metallschablone irgendwie aufsetzt, ja, und alle Kapillaren, die dieses ganze System versorgen, durchschlägst, ja. Und es hat tatsächlich das Unternehmen in Anführungszeichen einmal komplett zum Stillstand gebracht, bevor sich dann, und der Mensch ist irgendwie intelligent und kann sich dann auch diesen neuen Imperativen irgendwie fügen, das System sich sozusagen komplett neu zusammensetzte, aber das dauert natürlich. Das ist natürlich ein Prozess, der tatsächlich über lange, lange, lange Zeit sich erstmal einspielen muss, aber noch nicht abgeschlossen ist. Und ob das Unternehmen danach tatsächlich vollständig besser funktioniert im Sinne der Wertschöpfung, ich stelle das in Frage. Also ich sage nicht nein, aber ich weiß es nicht. Und ich glaube nur, dass die ganzen Opportunitätskosten, die sich ein Unternehmen reinzieht mit so einer Implementierung, gigantisch sind. Also unabhängig davon, dass das Produkt teuer ist, sind die ganzen Kollateralwirkungen, die so ein ERP-System hat, auf eine per se funktionierende Wertschöpfungsstruktur gewaltig. Und ich glaube halt, dass künftig eher die Aufbauorganisation der Ablauforganisation folgen muss als umgekehrt. Und ein ERP-System macht immer umgekehrt. Die sagt, das ist unsere Aufbauorganisation, der Ablauf muss dementsprechend sein. Und das, glaube ich, ist verdammt schwierig in Dynamik. Wenn Dynamik da ist von außen und ich anfange, die Abläufe am Aufbau zu orientieren, der ja relativ statisch ist, dann riskiere ich Wertschöpfungsverlust. Deswegen bin ich so, wenn ich auf ERP-Systeme gucke, ambivalent.
Ja, also ich habe da ein bisschen einen anderen Blick, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, dass in so einem Fall das Projekt komplett falsch aufgesetzt wurde. Schon allein mit einem falschen Ziel, mit einer falschen Mission, und mit einem falschen Blick auf die Wertschöpfung, die natürlich immer an erster Stelle stehen sollte. Ja. Und es ist immer so, dass man natürlich, es gibt für ein Unternehmen sicherlich Gründe, warum sie sich entschieden haben, dieses Projekt zu machen. Die müsste man natürlich genau bewerten, ob das die richtigen waren oder ob das nur Scheingründe waren.
Ja, natürlich war die Prozesslandschaft vorher Kraut und Rüben. Ja.
Und dann muss man einfach schauen, also am Ende des Tages glaube ich, und das ist glaube ich das, auch die Magie in solchen Projekten, dass man es eben schafft, also dieses Projekt schon mal komplett weg von einem rein technologischen Projekt zu machen. Sowas sind keine IT-Projekte, sowas sind keine Projekte, wir haben das schon immer so gemacht und das wird jetzt einfach so implementiert, aber gemeinsam zu schauen, was ist denn das gesamthafte Ziel für, also ich finde in den Projekten immer wichtig, man muss sich auf ein Ziel committen und man muss den Zielzustand beschreiben, den man erreicht haben will, wenn dieses Projekt implementiert ist. Und man muss auch von vornherein definieren, alle gemeinsam, was ist daran besser geworden und wie messen wir das, dass es besser geworden ist. Und das ist ein extrem langwieriger Prozess, weil ein Ziel, wir implementieren System A nach System B, ist kein Ziel. Ja, und dieser Zustand, den man erreicht haben will, was sind die Wertschöpfungsträger, was sind die Potenziale und so weiter. Und ich glaube, da kommt aber auch wieder extrem viel Change Management von Anfang an ins Spiel. Also das ist für mich immer wichtig gewesen in Projekten, dass so eine menschliche Komponente und die menschliche Begleitung und aber auch die strategische Begleitung weg von allen Prozessen, von aller Technologie als allererstes bespielt werden muss. Und hier muss man sich sehr klar sein. Ja? Und wenn das alles nicht passiert, dann hat man solche Dinge und leider heute hat man viele solche Projekte, ja, die im schlimmsten Fall halt das Allerschlimmste ist, wenn man irgend so ein Projekt machen muss, weil man dann schon so weit ist, dass man gar keine andere Möglichkeit
hat. Das höre ich auch einfach viel so in Kundenumfeldern. Das ist eigentlich, jetzt ist schon viel zu viel Geld ausgegeben und jetzt müssen wir noch mehr Geld ausgeben, weil es jetzt einzustellen, das wäre noch, also ich werfe faktisch gutes Geld schlechtem hinterher.
Ja.
Und das ist so, ich glaube, die Deutsche Bank hat irgendwie eine Milliarde verbrannt oder sowas, aber ich weiß es nicht mehr in der SAP-Implementierung, ich weiß es nicht, ich bin da kein Experte. Was macht denn KI jetzt in diesem ganzen Konzert an Unterschied? Für dich in deinem Job?
Also ich glaube, KI wird einen riesengroßen Unterschied machen. Wenn ich jetzt mal bei uns in unser Unternehmen reinschaue, also wir haben so ein bisschen so einen White Spot gefunden, was eigentlich ganz, wo wir ganz glücklich sind drüber. Und ich mache mal nochmal so einen kleinen Bogen, damit man das einordnen kann, ohne jetzt in die tiefste Technologie einzutauchen. Aber du hast das Thema ERP-Architekturen angesprochen. Heutzutage in der modernen Cloud-basierten oder in der neuen SAP-Welt ist so eine Architektur, die besteht aus mehreren Komponenten, die besteht eben aus der Suite und die besteht aus einer Technologieplattform. Und diese beiden Komponenten im Prinzip nahtlos und synergetisch zusammenzubringen, ist ein extrem schmerzhafter und ein extrem komplizierter, ein ressourcenintensiver, Klammer auf, mit Ressourcen, die in der Regel kein Unternehmen hat, Prozess verbunden. Und das ist einfach so, das dauert ewig und drei Tage und keiner weiß, was er tun soll. Also wir haben im Prinzip diesen Automatismus gefunden, der diese beiden Komponenten zusammenbringt, ohne dass du halt diese Ressourcen, dieses spezifische Wissen.
Mit Hilfe von KI.
Genau. Okay. Unsere Produkte sind KI-infused, wie man so schön sagt. Wir nennen es so ein bisschen One-Click-Deployment. Ja, also natürlich ein bisschen mehr als ein Klick, aber es sind doch sehr, sehr wenige Klicks. Ja. Und das Wichtige an der ganzen Sache ist, ich kann es machen. Ja? Und ich sage immer, wenn ich es kann, kann es jeder. Weil ich bin alles, aber ich bin definitiv kein Techie. Wobei, interessant, es gibt immer Dinge. Ich habe die Woche oder gestern habe ich das erste Mal wieder was zum ersten Mal gemacht. Ich habe mich mit einem, ja, ich habe mich, ich habe ein kleines Stück, natürlich auch mit Hilfe von KI, ein kleines Stück Code gebaut, um ein Strategiepapier, ein verschriftlichtes Strategiepapier gegen ein quasi Ideation Backlog zu mappen und mir empfehlen zu lassen, was einer Unternehmens unserem Backlog entsprechen wird oder nicht, entsprechend unserer Unternehmensstrategie. Das habe ich gebaut, KI-basiert. Also,
Vielleicht zu mir bist du dann Monster-Techie.
Ja, ein Monster-Techie. Also ich bin schon technologieoffen, aber wie gesagt, in so einem SAP-Kosmos bin ich kein Techie, ich bin eher der Berater, der Prozessmensch. Ja. Ich sage jetzt mal, wenn ich das kann, dann kann das jeder und das ist natürlich ein Riesen-Value-Add, weil es für dieses Thema keine spezifischen Ressourcen mehr braucht. Was wird das für mein Umfeld bedeuten oder auch für viele Unternehmen? Ich bin der Meinung, wir können uns überhaupt gar noch nicht vorstellen, wie rasant die Technologieentwicklung passieren wird. Ja, also wir sind ja noch nicht mal mehr in der Aufschwungkurve des Hockeysticks. Das ist rasant. Und alles, was wir tun, wird, also neben uns wird irgendwann so eine Art KI-Companion sitzen, vielleicht ein Avatar, irgendwas, ein System, das Dinge macht, die wir vielleicht vorher gemacht haben, coden, beraten, auswerten, Wissen in jeder Form verfügbar machen. Wir können uns das, also ich meine, ich versuche immer sehr offen zu sein, weil ich jemand bin, der mega offen für alles ist, aber ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, in was für einer Welt werden unsere Kinder wachsen, aufwachsen, ne?
Wir hatten es im Vorgespräch so, was machst du, wenn du in einen Raum kommst und weißt, da sitzt etwas oder jemand, keine Ahnung, ob eine Persönlichkeit oder nicht, die alles besser weiß.
Genau.
Wo du eigentlich brauchst gar nicht anfangen, weil einfach vorbei.
Ja.
Was bleibt von dir?
Ja.
Und ich bin da einfach total selig, dass das so ist. Weil ich kann mir gar nicht mehr, also ich wünsche mir so sehr und Forecast-Hörer wissen, was für ein großer Fan von KI ich bin, weil ich glaube, dass es den Menschen wieder erlaubt, Mensch zu sein. Dann sitze ich halt einfach da und sitze da und es ist gut. Und ich muss nicht wieder über irgendeine Laberei, über irgendein Machen meinen Wert beweisen, der Außenwelt, sondern ich bin Wert qua Sein.
Mhm.
Und dann bin ich im Raum und ob mein Sein dann im Raum einen Unterschied macht oder nicht, wird man dann irgendwie noch sehen. Aber ich muss nicht mehr dieses Spiel spielen im Sinne von, ich bin toll, ich bin wichtig, ich weiß alles Mögliche und so weiter, sondern ich darf mich auf das besinnen, was ich tatsächlich wirklich bin, ein Wesen, ganzheitlich, vollständig, fühlend, spürend, ankoppelnd und so weiter und nicht nur aus meiner linken Hirnhälfte gesteuert irgendwie ein Klugscheißautomat.
Mhm.
Ja?
Da würde ich doch mal direkt meine Frage an dich rausziehen. Ich habe nämlich, es passt nämlich wunderbar, du hast eigentlich eine gute Überleitung gebracht und das interessiert mich, deine Meinung als Christian, aber eben auch als Teil von Vorsprung. Du kennst bestimmt den Satz von Nietzsche, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie.
Ja.
Und dann meine Frage, wenn KI das Wie perfektioniert, wird das Warum, der Purpose, dann zum Luxus, den sich nur Organisationen ohne Effizienzdruck leisten können? Und braucht eine Organisation in Echtzeit oder überhaupt noch Purpose oder nur noch Reaktionsfähigkeit?
Ach, da muss ich ja doch wieder denken, da muss ich ja doch wieder schlau spielen. Puh, das ist groß. Also zumindest, also dieses Thema, wer ein Warum hat, der erträgt jedes Wie, das kann ich aus meinem persönlichen Leben sehr, sehr, sehr deutlich bejahen. Im Sinne von, ich habe relativ viel Scheiße gefressen im Wie, weil ich irgendwann erkannt habe, wozu ich irgendwie da bin. Und das war wahnsinnig erhellend und wahnsinnig schön. Und ich glaube, was die zweite These angeht, tatsächlich eher das Gegenteil. Ich glaube eher, dass sich die Identitäten der Unternehmen, die Wozus, deutlich schneller noch herausprägen und effektiver herausprägen müssen als bislang. Warum glaube ich das? Weil wir Menschen sind von starken Identitäten angezogen. Und Menschen werden auch Dinge kaufen, Menschen werden sich an Dinge koppeln, die starke Identitäten haben. Und diese These, dass eigentlich nur noch Reaktionsavatare gebaut werden müssen auf irgendwelche Impulse aus dem Außen, an die glaube ich nicht, weil ich glaube schon daran, dass ein starkes Wozu und auch ein kollektives, starkes, spürbares Wozu extrem anziehend ist. Und dann sich natürlich Ping-Pong-Spiele gerne aus starken Identitäten ergeben und daraus entsteht Wert. Und das ist ganz ähnlich wie bei Menschen. Wenn sich zwei selbstbewusste, starke Persönlichkeiten gegenüber sitzen und miteinander irgendwie Dinge tun, dann entsteht Reibung im Zweifel durch Unterschiedlichkeiten, dann entsteht Wachstum, wenn man das zulässt. Und ganz ähnlich, glaube ich, wird es sich in der Wirtschaft auch vollziehen oder in Unternehmen vollziehen, dass einfach diese Form von, also wo, wer bin ich und wofür bin ich hier, von allen Unternehmen auf die Spitze getrieben dazu führen wird, dass extrem bewusste kollektive Kontexte entstehen, die dann die entsprechenden Individuen auch anziehen und in riesige Innovationspotenziale münden, die dann am Ende zu neuen Wertschöpfungswelten führen. Also ich glaube, es ist eher umgekehrt. Ich glaube eher, dass das KI auch so commodityhaft irgendwie funktionieren wird. Die wird uns das ganze Funktionieren abnehmen. Die wird uns das ganze Backend in puncto Effizienz in großen Teilen einfach perfektionieren.
Mhm.
Und das Effektivitätspotenzial am Frontend und in der Innovation, das wird durch den Menschen in völlig neue Höhen geführt. Wenn der Mensch das Gefühl hat, nicht mehr effizient sein zu müssen, weil es die KI macht, sondern nur noch sich auf diese ganzen Themen erfinden, ausprobieren, spielen, fühlen, verbinden, kaprizieren kann.
Ist natürlich auch eine, das ist natürlich auch ein Riesen-Change, weil schon mal unsere ganzen Management-Systeme, oder nicht die ganzen, aber die meisten sind extrem auf Kontrolle basiert, ne? Command and Control. Und so dieses Thema, ich lasse zu, also diesen Kontrollverlust, der einfach da ist, ja, weil es gibt,
klar,
es gibt, wenn du mit der Technologie interagierst, gibt es immer eine gewisse Blackbox, die musst du führen, die musst du orchestrieren und du musst aber auch den Kontrollverlust zulassen, ne? Und ich glaube, die Transformationsherausforderungen, die werden sich ganz extrem auch darauf fokussieren, nicht nur auf das, was man irgendwie tut, sondern auch das, was man einfach nicht mehr tut.
Ja. Also Kontrolle ist ja auch, und jetzt komme ich wieder auf meinen Zen-Lehrer, ja, ist ja immer nur was, das Ego dir suggeriert. Ja? Wenn ich Ego, ich und selbst habe, dann ist meinem Ich und meinem Selbst ist das Ego ja die Kontrolle vollkommen egal. Ja? Das Ich will dich nur mit anderen verbinden und das Selbst ist ohnehin einfach Teil des großen Energiekosmos. Und über KI werden unsere Egos derartig in ihre Grenzen getrieben werden, weil wir einfach merken, wie unglaublich irrelevant wir am Ende des Tages dann in unserem Ego sind, aber wie unglaublich relevant wir in unserem Ich und in unserem Selbst sind, in unseren Fähigkeiten, uns miteinander zu verbinden. Und das ist, glaube ich, einfach the great opportunity of humanity, dass wir diese Abstraktionen vom Ego, ohne das Ego zu verteufeln, das ist ja da, ja, am Ende, wir wollen ja essen, wir wollen irgendwie überleben und so weiter, das ist alles gut, darf auch sein, aber dass wir uns eben tatsächlich qua Bewusstheit in diese anderen Sphären begeben können, um der KI auch, ich sag mal, ebenbürtig zu sein, weil die KI ist so unglaublich mächtig, so unglaublich riesengroß mächtig, dass wir dieser Macht etwas nicht entgegensetzen, aber an die Seite stellen dürfen, dass menschliche Bewusstheit ist. Und diese Bewusstheit, glaube ich, müssen wir lernen. Also im Sinne von, ich kann, das war ein wunderbarer Satz auch aus Vorgesprächen, eben, ich kann nicht beginnen, neu zu denken, ohne dass ich mich selbst neu erfinde. Und meine Neuerfindung ist eben jenseits meines bisherigen Angstkorridors, den mir mein Ego gegeben hat, ich muss irgendwie Geld verdienen, ich muss sicher sein, ich muss 1, 2, 3, 4, 5 besser sein, Konkurrenzparadigma und so weiter, in was anderes zu kommen.
Aber jetzt stell dir mal vor, ich meine, wir reden über diese Dinge, für uns sind die klar oder wir lassen die zu, weil wir vielleicht auch mit uns selbst schon viele Veränderungsprozesse gegangen sind. Also wenn ich mich selbst anschaue, wenn ich mich heute anschaue und wenn ich mich vor vielen, vielen Jahren, ich will jetzt hier nicht mich anschaue, dann muss ich sagen, ich habe mich sehr oft verändert und habe auch viel Veränderung immer zugelassen, weil ich das einfach auch gut finde. Ja, habe selbst viel mit mir selbst gearbeitet. Also ich glaube, ich bin mein größter eigener Coach und auch mein größter Mentor auch gewesen. Jetzt nicht, dass ich nicht auch andere Mentoren habe, aber das ist ein wirklicher Weg. Und ich sehe in Unternehmen ganz viel, wenn du dieses, ich meine, die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, jetzt guckst du in die deutschen Unternehmen rein, ich dachte einfach mal deutsch, in den Mittelstand und du siehst, die Organisationen sind Lichtjahre, sind Universen davon, Sonnensysteme davon entfernt, diese Dinge quasi nativ in ihre Abläufe und ihre Organisation zu integrieren. Und das ist ein Riesenthema. Warum sind wir teilweise so mutlos? Warum sind wir so mutlos geworden, Dinge zuzulassen und offen zu sein und auch zuzulassen, dass sich die Welt in meinem Unternehmen verändern wird? Ja? Und ich finde, dieses Thema Mut zu haben, auch auf neues Terrain zu gehen, Mut zu haben, zu sagen, ich weiß nichts. Ja? Mhm. Ich fange an, ich gebe im Unternehmen einen Rahmen für Neues, für Freiheit, für Lernen, für Denken, für Austausch, für neues Lernen und aber auch für Scheitern. Ja? Und wir gucken mal, was passiert, weil wir können es sowieso nicht aufhalten. Und das finde ich teilweise so unglaublich frustrierend. Ja? Und das sind dann Dinge, die bringen mich dann an meine Grenzen, ja, wieder zu, weil ich einfach sage, ohne diesen Mut, den wir brauchen, und zwar durchweg, durch alle Industrien, durch das ganze Land, durch die ganze Gesellschaft, wird das nicht funktionieren. Ja?
Das ist ein klassisches deutsches Thema. Oder wie auch schon, ja, einfach, und die hat ja auch Gründe, ja. Es geht ja nicht darum, das nur zu beklagen. Es gibt ja einfach faktische Gründe, warum das so ist, ja. Meine Eltern, Jahrgang 42 und 44, Kriegsgeneration, Sicherheit über alles, dass sie mich dann auch dementsprechend erstmal prägen und dass ich dann auch 30, 40 Lebensjahre brauche, bis ich aus dem Angst- und Sicherheitsparadigma rauswachse, hin in tatsächliche Chancennutzung. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, aber 99 von 100 Leuten schaffen es an der Stelle einfach nicht, sondern versuchen halt, die bleiben in ihren Jobs und die alimentieren ihre Familien und bezahlen ihre Häuserchen und so weiter. Das ist die deutsche Seele. Die deutsche Seele guckt nicht nach der Chance, die deutsche Seele guckt nach dem Risiko und geilt sich dann daran auf, dass jemand scheitert. Ja, und es ist medial so, es ist teilweise in Unternehmen so, dass dieses Konkurrenzparadigma und dieses Paradigma des Hauptsache, ich habe Recht gehabt. Scheißegal, ob die Welt untergeht. Hauptsache, ich habe Recht gehabt. Hauptsache, ich war nicht schuld. Das ist natürlich toxisch. Ja, das macht keine Freude. Und wir sehen es natürlich im internationalen Wettbewerb schon lange, dass die deutsche Ingenieurskunst einfach mittlerweile im abnehmenden Grenznutzen ist. Die Chinesen können das viel besser, die Chinesen können das viel schneller. Hm. Und wir haben massive Schwierigkeiten, jetzt einfach neu zu erfinden. Ich sag mal, weil wir es nicht gelernt haben. Ja, weil uns unsere Vorgenerationen das nicht beigebracht haben, das ist nicht vorwurfsvoll gemeint, weil sie es gar nicht konnten. Ja, woher sollen denn Eltern von ihren Großeltern, von ihren Eltern gelernt haben? Auch wiederum Kriegsgenerationen. Also ich glaube, dass wir da einfach jetzt langsam rauswachsen und es tatsächlich an jedem Einzelnen liegt, diesbezüglich eher den Blick auf die Chance zu nehmen, als den Blick auf das Risiko und damit letzten Endes den Stillstand. Und ich glaube, tatsächlich habe ich in Deutschland ganz viel Hoffnung und ich habe mit dem L, meinem Co-Gründer, immer wieder gescherzt, eigentlich ist Deutschland das schlechteste Land, um so ein Unternehmen zu gründen, wie wir es haben, ja, weil tatsächlich musst du ziemlich mit der Lupe suchen, die Menschen, denen du, die das von vornherein verstehen, ja, und die nicht irgendwie überzeugt werden wollen und denen nicht, weil das Risiko ist immanent, ja, das Risiko, ein System zu verändern, ist immer immanent. Dort mittlerweile ist es deutlich risikoreicher, das Unternehmen nicht zu verändern, als zu verändern, in Veränderungsfähigkeit zu führen. Aber das ist der Lauf der Dinge. Ja. Und ich glaube, ich meine, du hast für dich ja einen wunderbaren Lebensweg gefunden, für mich, ich für mich auch und unser Unternehmen auch. Und das sind alles Prozesse. Und ich meine, wir werden einfach auch von der Welt gelehrt. Ja. Ich meine, wir sind schon als Deutschland so weit im Hintertreffen bezüglich ganz, ganz vielem. Und ich weiß nicht, was noch alles passieren muss, dass auch die Politik beginnt, tatsächlich mal die Weichen am System zu stellen versus weiter im System zu versuchen zu optimieren, yeah. I don't know. Und ich halte mich damit aber nicht auf. Also wenn ich darüber jammern oder klagen würde, dann würde ich mich selbst schwächen. Und das ist einfach nicht, ja. Das ist für mich keine Maßgabe.
Das mache ich auch nicht. Ich bin nur manchmal, weißt du, so im stillen Moment denke ich mir dann, Mann, was hinterlassen wir für eine Welt oder für eine Chance für unsere Kinder, ja, da mache ich mir schon manchmal so ein bisschen Gedanken, weil ich möchte natürlich schon, weißt du, ich glaube extrem an die Dinge, die wir tun, die ich tue, an das, wofür wir auch stehen, ja, ich glaube auch daran, dass die Menschen eigentlich viel mehr können, auch mutig sein können und dass wir auch als Deutschland, als Land tatsächlich viel mehr können. Ich weiß einfach nicht, du hast gerade gesagt, Stillstand, ja, ich weiß aber nicht, wie lange das noch so weitergeht. Und manchmal muss man dann wieder selbst ganz viel Mut fassen und wieder sagen, es geht ja immer weiter und wir müssen so.
Ja, und vielleicht sind die Dinge auch gar nicht so schlecht, wie wir glauben. Auch wir sind natürlich, irgendwie, du bist vom Handelsblatt geprägt, ich meinetwegen von Tagesschau.de und so weiter, das ist ja auch alles Wahl. Ich wähle mir, da reinzugucken. Ich müsste das ja nicht machen. Ich würde mich ja eben auch mit positiven Dingen beschäftigen, statt mit irgendwie
Donald
Trump und so weiter. Tue ich auch, ja. Nur tatsächlich war, also mein großer Trigger für meinen Lebensumschwung war die Schwangerschaft meiner ersten Frau mit meinem ersten Sohn, weil mir klar war, der wird mir irgendwann die Frage stellen, was hast du eigentlich gemacht in den 10er und 20er Jahren, als völlig klar war, dass die Welt implodiert.
Mhm.
So, das war 2011, dass die Schwangerschaft wie kam, es war wunderbar. Und tatsächlich führte das zu meinem Ausstieg aus den Corporate-Systemen, weil ich einfach das Gefühl hatte, da nichts zu tun, was in irgendeiner Form diese Frage beantwortet.
Mhm.
Und ich hatte so eine Angst vor dieser Frage von meinen Kindern, dass, und jetzt sind es mittlerweile 4 und ich bin froh, dass ich sie jetzt so beantworten kann, wie ich sie beantworten kann. Und das macht mich im Leben einfach tief zufrieden, dass ich jetzt deutlich weniger Geld habe, als ich hätte, wenn ich diesen Corporate Weg weitergegangen wäre. Das ist auch vollkommen klar, aber den Preis, den war ich sehr gerne bereit zu zahlen, weil es war ein Würdethema, es war tatsächlich ein Wirksamkeitsthema und mein Weg war schlicht und ergreifend ein anderer. Und dieses tatsächlich haben mich die Kinder zu einem deutlich verantwortungsvolleren Menschen gemacht, als ich es vorher war. Vorher habe ich sehr, sehr stark für mich gelebt und für mein das übliche Statusbewusstsein und Geld und Sicherheit und in Zirkel gehören und so weiter. Bis mir irgendwann klar wurde, davon rette sich die Welt nicht. Ich bin weit davon entfernt, die Welt zu retten. Ich war erstmal verdammt beschäftigt, mich selbst zu retten. Das habe ich ganz gut geschafft. Und ich habe keinen Anspruch, irgendjemanden zu retten. Es bleib ich und der sich andockt, dockt sich an, der sich nicht andockt, dockt sich nicht an. Aber ich kann meinen Kindern diese Frage beantworten. Das fühlt sich gut an.
Also ich würde meinem Sohn diese Frage auch sehr gerne beantworten oder beziehungsweise auch sagen, dass ich alles dafür tue, dass man im Kleinen, was sich ja dann auch immer entwickeln kann, im Kleinen hilft, das, wofür man steht, also jetzt in dem Fall, ich sage jetzt mal, die Menschlichkeit, die bringe ich mit, ja. Aber ich bin jetzt, wir sind natürlich das Unternehmen, sind wir keine, wir haben nicht so ein Geschäftsmodell wie ihr. Wir beschäftigen uns natürlich mit Technologie. Unsere Technologie führt aber dazu, dass Unternehmen Dinge machen können, die sie vielleicht vorher nicht machen können. Mhm. Raum für Innovationen haben, Handlungsräume frei haben, um vielleicht sich mit wertschöpfenden Tätigkeit zu beschäftigen. Vielleicht auch, wenn man so, ne, wenn man, ich sage mal so, wenn man so diese Basis diese Dirty Work weg hat, dann hat man vielleicht Freude an dem, was man tut. Freude finde ich extrem wichtig. Freude, Dinge zu entwickeln, entstehen zu lassen. Und wenn man Freude verbreitet, ist sehr vermessen zu sagen, dass unsere Technologie Freude verbreitet, das wäre ja wunderbar. Aber das wäre natürlich eine tolle Sache. Und dann hilft man natürlich auch Unternehmen, sich zu entwickeln. Wir haben natürlich auch immer die menschliche Komponente im Spiel, weil am Ende des Tages, sag ich mal, wenn du kannst jetzt nicht zu einem Unternehmen sagen, hier ist ein Stück Technologie, nutz das und alles ist gut, sondern du musst natürlich auch den Weg dorthin und auch den transformatorischen Aspekt, um Unternehmen zu helfen, aus ihrer vielleicht Legacy-Welt in eine Situation zu kommen, wo sie überhaupt nach vorne blicken können, ja, und
also vielleicht schafft eure Technologie einfach, und so wie du das vorhin beschrieben hast, von den beiden Layern, die irgendwie da verknüpft werden und so weiter, was da auch an Opportunitätskosten gespart wird und welchen Hassel sich Unternehmen einfach sparen, indem sie diese Lösung wählen, ja, entsteht ja Raum.
Da steht Raum, genau.
Und im Zweifel, ihr verbessert die Bedingungen der Möglichkeiten, dass zweckhaftes Schaffen möglich wird, weil ansonsten Menschen irgendwie rumfrickeln würden und die Zeit halt frei ist dafür, dass was Neues entstehen kann. Und das ist eben meine große Hoffnung auch mit KI, dass diese Dirty Work, von der du da sprichst, in großen Teilen von der Maschine gemacht wird, genau, und dass sich Menschen nicht mehr aufreiben müssen zum Zeug, sondern tatsächlich innovieren können.
Ja. Und was ich natürlich also meinem Sohn auch mitgebe, mach das, wofür du brennst. Ja? Mach nicht was, weil es der sicherere Weg ist, sondern mach das, wofür du gehen möchtest, ja? Wo du auch die Extrameile noch gehst. Und ich meine, weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich sage jetzt mal, solche Jobs in so einem großen Corporate-Umfeldern, natürlich, man hat eine gewisse Sicherheit, die man sonst nicht hat. Aber man muss sich selbst fragen, bin ich das? Ja, ist das, wie viel gebe ich von mir ab, um etwas am Laufen zu halten, was mich vielleicht gar nicht wirklich erfüllt?
Ja, vor allen Dingen, weil wir in Deutschland auch diese Tendenz haben, uns vollständig von irgendwelchen Rollen absorbieren zu lassen. Also allein in der Sprache, ich bin CEO, ich bin Vorstand. Das ist ja schon, ich bin ein Mensch, ja, und meine Rolle, ich arbeite als Vorstand. Und auch das ist ja also diese ganze, wie klein muss eigentlich ein Ego sein, um sich über sowas definieren zu müssen, in Anführungszeichen. No blame, ja. Aber ich bin doch mehr als eine Rolle.
Ja.
Ja. Und diesen Sprung aber zu schaffen, auch eben in der Bewusstheit, dass das Machen das eine ist und das Sein das andere und das idealerweise miteinander korreliert. Also ich kann nur sagen, dass das, was ich bin, auch das, was ich mache, sehr stark perpetuiert und umgekehrt. Also ich bin da in der tatsächlichen ganz, ganz großartigen Lage, genau wie du auch mittlerweile, dass ich mich ja von den Sachen, die ich nicht bin, emanzipiert habe, wie gesagt, um den Preis von viel, viel Geld, aber total zufrieden und balanciert bin zwischen Machen und Sein. Und das ist einfach geil. Ja, das ist auch Freiheit.
Das ist Freiheit und das auch bei uns, ne, also wir sind ja noch ein wachsendes Unternehmen, wir sind noch ein relativ überschaubareres Team, aber wir haben Spaß an dem, was wir tun. Ne? Und das ist natürlich ein Riesen, ich weiß nicht, wie schön das ist, wenn man das, was man tut, gerne tut. Ja? Und
also mir ist auch Größe, ob ich jetzt, also alleine würde ich es nicht machen wollen. Das ist genau wie du auch, wie du vorhin sagtest, irgendwie, es macht keinen Sinn. Ja, ich bin jemand, der unmittelbar die Ankopplung zu anderen braucht. Aber ob wir das zu 2, zu 20, zu 200, zu 20.000 machen, wenn wir es schaffen, kontinuierlich 1 Euro mehr einzunehmen als auszugeben, happy. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, am Ende des Tages einfach sinnhafte, zweckhafte Dinge für das Weiterbestehen der Menschheit auf der Welt geschaffen zu haben, haken dann. Wer wollen nicht? Und das ist so tatsächlich dann das Gefühl von Freiheit. Und natürlich, dann mengen sich auch diverse Ängste natürlich in meinem Leben, genauso wie in deins im Zweifel auch. Und dann keift mein Ego halt dann doch hier und da mal rum und so weiter, ganz normal. Aber tatsächlich irgendwie diese Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und dann das doch wieder einigermaßen immer in Relation, in die Balance zu bringen, ich krieg's ganz gut hin. Ich bemühe mich zumindest.
Ja, ich muss sagen, klar, natürlich, das eigene Ego, das kommt dann schon manchmal zum Vorschein. Wobei ich sagen muss, aktuell bin ich mega, mega mit mir im Reinen. Das habe ich aber auch gelernt, weißt du? Ich habe extrem gelernt, Dinge durch mich durchzulassen. Ja, zu spüren, wo triggert es mich, wo hakt es, ja? Ist gar nicht der oder die, bin ja ich selbst. Ja? Und durch mich durchzulassen, es anzunehmen, es zu spüren und es gehen zu lassen.
Die subtile Art drauf zu scheißen, heißt ein Buch, das ich gelesen habe und jedem empfehle. Subtle Art of Not Giving
a Fuck. Do I look as if I give a fuck, ja, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und mich hat mal in einem Projekt hat mich mal eine Mitarbeiterin gefragt, Christine, das kann ja wohl nicht sein. Da ging es drunter und drüber und es war ein Riesenchaos. Und Christine, und hacken und hauen und stechen. Und man hat irgendwie das Gefühl, du bist Teflon beschichtet. Und dann sage ich, nee, ich bin nicht Teflon beschichtet, ganz im Gegenteil. Aber hat überhaupt nichts, das sagt nichts über mich aus und das nehme ich überhaupt nicht an. Und man muss lernen, auch die Pakete der Menschen gar nicht anzunehmen, sondern zu sagen, das ist deins, behalte es für mich, ja.
Angela Merkel hat diesen schlauen Satz gesagt, wenn es sich lohnen würde, sich aufzuregen, würde ich mich ja aufregen, aber es lohnt sich halt nicht. Ja. Also und wenn du da angekommen bist in dieser Form von Ruhe, das ist ja nicht Gleichgültigkeit, sondern es ist einfach nur Gleichmut. Ja? Also das Gefühl, die eigenen Gefühle auch so ausbalancieren zu können qua Bewusstheit, dass man, ich sag mal, nicht mehr triggerbar ist, vielleicht ein sehr hoher Anspruch, aber zumindest durchlässig ist, was diese ganzen Themen von außen angeht. Dann ist viel gewonnen.
Und die Trigger, also man kann sie ja, also ich habe viele Trigger, ja, aber ich weiß die und ich spüre sie. Und
dann kannst du auch gut damit umgehen.
Und muss auch manchmal dann halt damit arbeiten, ja, und dann manchmal muss ich halt mal immer noch mal ein bisschen tief in meine Mitte atmen.
Ja, tatsächlich bin ich auch jemand, ich suche diese Trigger teilweise sogar, ja. Also jetzt auch in meiner Beziehung, ich meine, eine wundervolle Ehefrau, ich habe sie mir deswegen ausgewählt, weil sie halt extrem unbequem für mich ist, ja. Weil sie mich tatsächlich teilweise so bis aufs Blut in Anführungszeichen provoziert, dass ich tatsächlich, was so diese Durchlässigkeit, dass ich hart getestet werde. Und das führt mich zu immensem Wachstum und in immer mehr Frieden und immer mehr Ruhe. Das ist irgendwie ein bisschen skurril, aber ich habe es gern unbequem. Ich habe es gern unbequem, weil mich dadurch irgendwie ich Wachstum fühlen kann und Entwicklung fühlen kann.
Mhm.
Aber da ist jeder Lebensweg individuell und da soll jeder sein Glück finden. Da gibt es auch für mich kein richtig oder falsch, das ist individuell für jeden Einzelnen austarierbar. Sofern sich die Menschen diesbezüglich bewusst Gedanken machen. Aber ja, da sind wir.
Ich habe es schon gerne, wie soll ich sagen, ich habe es nicht so gerne, also unbequem im Sinne von, ich liebe Herausforderungen und ich liebe auch Disruption, aber ich liebe auch die Bewegung. Panterei, alles fließt.
Naja, okay. Ja, wer tut das nicht? Also tatsächlich ist auch da die Balance. Wenn wir uns nur zanken würden, wäre es natürlich auch total dämlich. Ja. Aber es ist einfach eine hohe Polarität da. Es ist eine extreme Energie da. Und je mehr Polarität, desto mehr Energie. Und ich bin halt jemand, der gerne auch die Polarität ausleuchtet in allem, was ich tue. Also mit anderen Worten, relativ extrem an die Dinge drangeht, wobei ich da auch teilweise über mich lachen muss. Ich lebe immer noch einfach ein sehr konventionelles Leben insgesamt. Aber ich mag diese Challenge, das mich aus meiner eigenen Komfortzone raustreiben, so Eisbaden und so Zeugs. Finde ich ganz geil.
Ja, das finde ich schon auch gut. Und ich meine, bei uns wir sind ja auch trotz unserer, ich würde mal sagen, super Kompatibilität unserer Partner oder unseres Unternehmens, sind wir auch sehr unterschiedlich. Also mein Mitgründer und ich, wir sind total unterschiedlich. Er ist der absolute Techie, der absolute. Also ich bewundere das, wie er mit Technologie jongliert und was er tut. Und er bewundert ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen, ich sage es jetzt einfach mal in seiner Abwesenheit, ein bisschen, wie ich mit Menschen jongliere. Oder mit Menschen jongliere, hört sich so, das hört sich so.
Du weißt, das verstehen dich schon nach einer Dreiviertelstunde. Hey, ist gut.
Ja, und
aber genau wahrscheinlich dadurch entsteht auch die Kraft. Also bei Elle und mir ist es genau das Gleiche. Wir sind in manchen Teilen sehr ähnlich, in manchen Teilen sehr unterschiedlich, aber bilden eine Riesenpolarität ab. Und ich glaube, das ist die Kraft zum Vorsprung Network. Insofern. Auf die Polarität, auf die Liebe, auf die Transformationsfähigkeit.
Auf die Disruption, auf den Mut.
Auf den Mut, genau. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank
für
deine ganzen wertvollen Impulse. Viel Glück auf eurer unternehmerischen Reise weiterhin. Vielen Dank.
Alles Gute. Danke, Christian.
Bam. Ist auch, weil ich das nicht mehr atmen kann. Es ist so heiß. Es ist so heiß, mir läuft die Brühe unter den Achseln. Ich weiß nicht, ob es schon runterläuft, aber es fehlt nicht viel.
Ah.
Ja, ey, und das war eine Frage, die war ja, boah, also so eine Frage wird gestellt bekommen. Die war heavy. Aber geil, dass du dich das so gut vorbereitet hast, ja.
Ich kann nicht auch. Wir haben ein bisschen Food for Thought geben.
Great. Mhm. Es gibt, glaube ich, Leute, die on the spot hier erfunden haben, die Frage für mich. Die war nicht. Die war heavy. Aber super. Also, ich bin ein bisschen an vielen Themen vorbeigekommen, was mich auch total dankbar macht, ist, dass wir auch echt geil an deinem Business vorbeigekommen sind. Also erstens verstehe ich jetzt, was ihr macht. Das war vorher nicht im gleichen Maße der Fall. Und ich habe eine echt gute Balance aus dem Business-Thema, das ihr bespielt, gefunden, deinen persönlichen Weg, meinen persönlichen Weg und auch unsere Unternehmensstory. Wir haben einfach echt diese vier Quadranten super bedient für mich.
Fand ich auch.
Ich fand es echt flowig und gut, auch wie du eingestiegen bist mit deiner Frage an mich auf irgendeinen Impuls von mir. Prost, Kino.
Ja gut, also ich bin gespannt, was ihr draus macht.